Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Haare sind ja heute ein großes Thema, wie zu vielen anderen Zeiten auch. Heute pflegen die Hipster hingebungsvoll ihre Vollbärte, Männer rasieren ihren ganzen Körper, viele Frauen rasieren sich gerade nicht mehr Beine oder Achseln, manche Frauen tragen Glatze, junge Männer tragen Dutz und so weiter. Das sind eigentlich glänzende Zeiten für ein Buch über Haare und so ein Buch hat der versierte Sachbuchautor Gerhard Stagun geschrieben und ewig lockt das Haar genannt. Guten Tag, Herr Stagun.
Guten Morgen.
Haare können ja sehr erotisch sein, erotisierend sein. Darüber schreiben Sie gleich in Ihrem Vorwort. Und überraschenderweise schreiben Sie da auch über die Haare als Sinnesorgan. Inwiefern sind denn Haare Sinnesorgane?
Naja, das ist eigentlich eine persönliche Erfahrung, die jeder hat. Ich meine, man muss nur über sein eigenes Haar drüber fahren und spürt, wie das Haar auf die Berührung antwortet. Oder wenn man fremdes Haar berührt, zufällig oder bewusst, dann merkt man auch, oder man wird berührt, dass sofort eine sehr intensive sinnliche Wahrnehmung da ist. Also das Haar ist tatsächlich ein Sinnesorgan.
Das ist eine Seite, die sinnliche, sinnenhafte Seite der Haare, die faszinierende Seite von Haaren. Andererseits, auch darüber schreiben Sie, zum Beispiel, wenn man jetzt in eine Dusche steigen will im Hotel und da liegt noch ein fremdes Haar herum, dann sind ja Haare alles andere als erotisierend und ganz im Gegenteil sehr abstoßend. Wie kommt dieser Gegensatz zustande? Wie erklären Sie sich das?
Naja, hier sieht man die ganze Ambivalenz des Haars. Es ist das Positive, der positive Aspekt, das Reizende, Sinnliche und es hat auch den negativen Aspekt. Den haben Sie vorhin schon genannt, mit Haaren, die man gern weghaben möchte vom Körper. Und besonders negativ ist das einzelne Haar besetzt. Ich habe die These aufgestellt, dass uns dieses einzelne Haar an den Tod gemahnt. Und da ist vielleicht auch wirklich was dran, auch weil man weiß, die Haare überdauern den Tod und existieren eigentlich eine lange Zeit weiter. Also dieses einzelne Haar hat etwas von so einem Lebensfaden, der da vor uns liegt. Ist natürlich alles unbewusst, aber ich glaube, das wirkt.
Als Memento Mori, das einzelne abgetrennte Haar. Jetzt, was Ihr Interesse an diesem Thema angeht, Sie haben vor diesem Buch ein anderes geschrieben mit dem Titel Der Peniskomplex. Da könnte man jetzt den Verdacht haben, dass Sie aber vor allem die erotische Seite der Haargeschichte interessiert hat.
Ja, das ist richtig. Sagen wir mal, das Thema geht natürlich eigentlich auch fließend aus dem anderen hervor, weil der Penis natürlich auch mit Haaren zu tun hat. Die sinnliche Seite des Haars hat mich fasziniert und dann ist natürlich da sofort klar, dass die Sinnlichkeit des Haars eigentlich die weibliche Sinnlichkeit ist. Die Männer mit ihren Haaren haben eher ein Problem. Ich meine, schönes Männerhaar gibt's auch, aber es ist doch eher selten. Die Männer haben meistens eher wenig auf dem Kopf.
Die Hipster mit ihrer Vollbartkultur würden Ihnen strikt widersprechen, fürchte ich.
Genau, das ist jetzt eigentlich eine neue Tendenz, also die jetzt nun auch schon einige Jahre währt. Vor allem legen die jungen Leute ja den Schwerpunkt auf den Bart. Das ist richtig offensichtlich. Da habe ich mir auch mal meine Gedanken gemacht, woher das eigentlich rühren könnte. Und ich habe den Verdacht, dass die jungen Männer durch die Irritation der jungen Frauen, die ja sehr mutig auftreten, sehr selbstbewusst, genau wissen, was sie wollen, dass die Männer unbewusst jetzt hier auf ihren Bart sich sozusagen besinnen.
Ein Rückzug auf männliches Territorium.
Ja, sie haben da noch das Letzte, was die Frauen ihnen nicht streitig machen können. Das ist meine These.
Wenn man jetzt in Ihr Buch hineinliest, eigentlich das erste Kapitel, was Sie so richtig angehen, das trägt die Überschrift Der Mensch und sein Restfell. Also wir haben ja eben kein Fell mehr. Das unterscheidet uns von unseren nächsten Verwandten, den Primaten. Ist deshalb vielleicht wegen dieser Differenz unser Verhältnis auch so schwierig, so ambivalent zu unserer Körperbehaarung?
Ja, wir wollen eigentlich nicht daran gemahnt werden, dass wir von Tierabstammen. Bei manchen Individuen ist es noch tatsächlich so, an Badeständen kann man das beobachten, dass manche Männer wirklich noch sehr viel Haar am Körper haben, wo man dann wirklich denkt, Mensch, also da ist eigentlich Darwins
Theorie. Da sieht man das Fell noch, ja.
Genau, da ist Darwins Theorie eigentlich tatsächlich bestätigt. Wobei man ja immer dazu sagen muss, wir stammen nicht vom Affen ab, sondern Affe und Mensch haben einen gemeinsamen Vorfahren.
Aber wieso haben wir eigentlich unsere Haare verloren im Lauf der Evolution? Sie haben sich ja auch mit den biologischen Fragen beschäftigt. Und wieso, um noch eine ganz ungerechte Seite anzusprechen, wieso verlieren eigentlich 3/4 aller Männer im Laufe ihres Lebens mehr Haare, als sie wollen?
Ja, das ist jetzt die letzte Frage, lässt sich einfach beantworten. Das ist eine rein hormonelle Angelegenheit. Also, wie Sie jetzt bei mir sehen, ich habe mit meinem hohen Alter noch immer volles Haar. Das ist aber kein persönliches Verdienst,
sondern beneidenswert.
Ist einfach eine hormonelle Angelegenheit. Und das Testosteron, das nun bei Männern vorherrschend ist, mildert oder mindert den Haarwuchs auf dem Kopf, verstärkt aber interessanterweise den Bartwuchs. Das heißt, und diese Divergenz ist bis jetzt noch überhaupt nicht wissenschaftlich geklärt.
Und um auf den anderen Teil meiner Doppelfrage zurückzukommen, warum haben wir überhaupt unsere Haare verloren?
Weil wir sie nicht mehr brauchen. Die Evolution macht es so, dass sie das ausscheidet, was nicht mehr gebraucht wird. Und die Intelligenz des Menschen hat sozusagen das Haar überflüssig gemacht. In dem Moment, wo der von den Bäumen runtersteigt, braucht es dann eigentlich auch nicht mehr. Es stört sogar, um sich in der Savanne fortzubewegen.
Sie wandern mit Ihrem Buch durch ganz viele Bedeutungsschichten der Haare, Biologie des Haares, da waren wir gerade, Haar in mythologischen Erzählungen. Dann haben Sie ein langes Kapitel über die Religion und das Haar. Wenn wir da mal vielleicht bleiben, wieso sind so viele Religionen eigentlich so obsessiv mit Haaren beschäftigt?
Sie sind eigentlich gar nicht obsessiv mit Haaren beschäftigt, sondern nur mit dem Haar der Frau. Das Männerhaar ist auch wieder typisch, spielt in der Religion keine Rolle. Das Frauenhaar ist verteufelt und das geht Jahrtausende zurück. Das kann man schon in der Bibel eigentlich spüren. Und dann im Judentum ist es extrem, wird formuliert, dass alles Haar der Frau Schamhaar sei. Das ist eine sogenannte rabbinische Weisheit, die dann von den anderen Religionen eigentlich übernommen wurde, vom Christentum und dann jetzt natürlich auch vom Islam. Und im Islam ist diese Verteufelung des Haars eigentlich bis heute noch wirksam, während es in den beiden anderen Religionen eigentlich in das orthodoxe, in die orthodoxe Ecke abgedrängt wurde.
Und das hat was zu tun mit der Sinnlichkeit, die man Frauen zuschreibt und der Gefährlichkeit dieser Sinnlichkeit?
Ja, ich meine, das kann man historisch vielleicht so begründen, dass vor Mohammed die Frauen in der vorislamischen Zeit eigentlich sehr selbstbewusst aufgetreten sind, ihr Haar auch ins Spiel brachten, ist auch in der Lyrik gefeiert wurde. Und dann kommt der Gegenschlag mit der Islamisierung und dann wird das natürlich, diese Sinnlichkeit der Frau muss eingeschränkt werden und dann kommt das Schleiergebot. Das ist eigentlich in sich logisch, so schlimm das ist.
Sie schreiben in Ihrem Buch auch über die Farben von Haaren, über diese klassischen Zuschreibungen, dass blonde Haare mit dem wahren guten Schönen assoziiert werden, historisch gesehen. Wie ist es eigentlich dazu gekommen?
Naja, hier haben wir es mit einem Klischee zu tun, aber mit einem Klischee, das wirklich jetzt 2000 Jahre alt ist. Von daher muss man diesem Klischee auch einen gewissen Respekt zollen. Schon in der Antike sieht man, dass das blonde Haar eine herausragende Rolle spielt, vielleicht weil es auch so selten war. Also man hat die Göttinnen, auch die Götter, hat man sich mit blondem Haar vorgestellt. Auch der Bezug zum Gold, zu dieser Leuchtkraft, zu dem Lichten ist da zum Wirken gekommen.
Und man muss sich ja dabei wahrscheinlich vor Augen halten, dass in den antiken Kulturen, wo das entstanden ist, blondes Haar extrem selten war, oder?
Ja, und umso mehr ist das Argument natürlich triftig, weil natürlich gab es in Griechenland auch blonde Frauen. Wenn Sie heute in Griechenland sind, werden Sie das auch bemerken. Aber es ist extrem selten, noch seltener als bei uns. Und dadurch kriegt es natürlich auch so eine unglaubliche Wirksamkeit. Das war ja auch im Islam so. In der Hochkultur des Islam waren blonde Frauen ungemein gefragt. Und also ich meine, das war das Höchste, wenn ein Adeliger in seinem Harem eine blonde Frau hatte.
Also, und wieso hat sich dann aber auf der anderen Seite dieses sehr alte Klischee bis in unsere Gegenwart gehalten?
Sie meinen jetzt das Blondinen-Klischee. Ja. Also diese Blondinenwitze, die jetzt, glaube ich, inzwischen ausgestorben sind.
Nein, ich meine auch den Blick auf blondes Haar als irgendwie wertvolleres.
Ja, Ich meine, das ist in psychologischen Studien eigentlich nachgewiesen. Die Männer starren auf schönes Frauenhaar, aber am längsten starren sie auf blondes Haar. Und ich meine, ich kann es nicht so nachvollziehen, weil ich da diese Präferenz nicht habe. Aber es ist wahrscheinlich dieses, was damit verbunden wird. Der Mann meint unbewusst, hier einen Engel vor sich zu haben, also eine Frau, die es gut mit ihm meint, die weich ist, anschmiegsam. Und das ist natürlich eine totale Täuschung und ein Klischee. Aber das wirkt trotzdem. Klischees sind einfach auch wirksam.
Wie tief manche Sachen in uns stecken und wie viel sie mit den Haaren zu tun haben, dazu können Sie mehr lesen in dem Buch Und ewig lockt das Haar von Gerhard Stagun. Im Zuklampen Verlag ist das erschienen. Und bei all den Themen, die wir angeschnitten haben, könnte man denken, das Buch hat 500 Seiten. Sie sind aber mit 180 ausgekommen. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, ich danke auch.